Ihr Lieben, wir haben im Moment eigentlich immer ein Gottesdienstthema. Wer möchte es diesmal reinrufen? Gottes Gegenwart suchen. Das hat auch mit Jesus zu tun. Wir haben ein Thema, Gottes Gegenwart suchen. Und vorhin in diesem Kinderinput ging es ja schon darum, dass Jesus gesagt hat, ich lasse euch nicht alleine zurück, sondern ich gebe euch den Heiligen Geist. Ich lasse euch nicht als Waisen zurück, sondern den Heiligen Geist, einen Begleiter. Der Heilige Geist, das ist sowas wie Gottes Gegenwart in Person. Also Mr. Gottes Gegenwart. Und ich habe das vorhin im Kinderimpuls gesagt, dass wir den Heiligen Geist haben. Ein bisschen theologisch korrekter würde ich sagen, wenn du Jesus deinen Herrn nennst, dann hast du den Heiligen Geist. Du kannst es nachlesen zu Hause oder auch jetzt gleich, wenn du mir nicht weiter zuhören möchtest, im 1. Korintherbrief, Kapitel 12, Vers 3. 1. Korintherbrief 12, Vers 3 steht, niemand, der den Heiligen Geist hat, kann Jesus verflucht nennen. Und du kannst Jesus nicht deinen Herrn nennen, ohne den Heiligen Geist zu haben. Also wenn du sagst, Jesus ist mein Herr und das auch von Herzen meinst, Jesus, du bist mein Herr, dann hast du den Heiligen Geist. Und wir müssen nicht weiter darüber diskutieren, ob du den hast oder nicht. Der Heilige Geist ist ja eine der drei Personen Gottes, der göttlichen Person, Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und er ist ganz besonders, weil er eine Person ist und gleichzeitig auch so ganz anders als eine Person handelt und wirkt. Ne, bei der Person Jesus war es ja so, die Jünger waren entweder bei Jesus oder halt nicht. Sie sind mit ihm lang gereist oder mal zwischenzeitlich nicht, weil sie gerade ausgesandt wurden oder weiß ich nicht, was andere Gründe gewesen sein könnten. So ist das beim Heiligen Geist nicht, dass du entweder bei ihm sein kannst oder nicht, so ganz oder gar nicht. Ein Bild, was ich total toll finde dafür und häufig benutze, ist das von einem Schalter. Der Heilige Geist funktioniert nicht wie ein Kippschalter. So ein Kippschalter ist ja Licht an, Licht aus. So ganz oder gar nicht. Beim Heiligen Geist ist es nicht einfach so, du hast ihn nicht oder jetzt hast du ihn halt doch und vielleicht kannst du irgendwas Doofes tun und du verlierst ihn wieder. Beim Heiligen Geist ist es, wenn wir uns so die biblischen Texte angucken, vielmehr wie mit so einem Dimmschalter. Ne? Bei einem Dimmschalter, ja, da gibt es auch aus. Aber es gibt nicht einfach nur aus und an, sondern es gibt mehr. Und noch mehr. Und mal wieder ein bisschen weniger. Und ein bisschen mehr. Und noch mehr. Und wieder ein bisschen weniger. Das ist viel dynamischer. Dynamis, Kraft ist ein Wort, was in der Bibel ganz viel mit dem Heiligen Geist verbunden wird. Der Heilige Geist, das ist Wind, Hauch, Atem, das bedeuten die biblischen Worte. Im Alten Testament im Hebräischen Ruach, im Neuen Testament im Griechischen Pneuma. Diese Begriffe bedeuten nicht einfach nur Geist, den Heiligen Geist, sondern sie bedeuten auch Wind, Hauch und Atem. Und hey, wir sind hier an der Ostsee. Mal ganz ehrlich, funktioniert der Wind so? An? Aus? Nee. Selbst wenn du hier nur zu Besuch bist, du merkst innerhalb kürzester Zeit mit dem Wind, das ist wie mit so einem Dimmschalter, es gibt mehr und weniger und mal noch mehr und mal auch viel zu viel vielleicht. Weiß ich nicht, ob das beim Heiligen Geist, darüber habe ich vorher nicht nachgedacht. Ich glaube nicht, aber ich glaube, manchmal kann es schon echt stürmisch werden mit dem Heiligen Geist. Es gibt also mehr und es gibt weniger. Wir müssen nicht darüber streiten, ob wir ihn haben oder nicht. Ja, wir haben ihn, okay? Wir haben ihn. Wenn du sagst, Jesus ist der Herr, hast du ihn. Aber es gibt ein mehr und wieder neu und wieder neu mit dem Heiligen Geist. Und ich will euch einfach nur eine Bibelstelle heute, damit die Predigt nicht so lang wird, ja? Nur eine Bibelstelle mit euch anschauen. Ich habe sie euch hier aufgeschrieben. Epheser 5, Vers 18. Das ist eine, die ich mag, weil sie auch meinen Humor trifft. Und berauscht euch nicht mit Wein, schreibt Paulus, denn das bringt nur Unheil, sondern lasst euch erfüllen vom Geist. Also betrinkt euch nicht, besauft euch, könnte man auch übersetzen, nicht mit Wein. Ich glaube, es geht hier weniger um den Wein, sondern um Alkohol. Das war damals halt das Geläufige. Kannst auch Bier einsetzen oder deinen Lieblingsschnaps oder sowas. Betrinkt euch nicht mit Alkohol, denn das bringt nur Unheil. Kurze Umfrage, wer hat schon mal gesehen, dass zu viel Alkohol irgendwie Unheil bringt? Das ist die Mehrheit. Falls du nicht dazu gehörst, kannst du danach jemanden fragen. Paulus hat mit dieser Hälfte des Satzes schon mal recht. So, er sagt, hey, betrinkt euch nicht mit Alkohol. Bei der Hochzeit nächste Woche, lieber Jakob, können wir drüber reden. Aber in Maßen. Paulus sagt, macht es nicht. Sondern lasst euch erfüllen vom Geist. Und das ist jetzt ja spannend, ein spannender Vergleich. warum bringt er das mit Alkohol? Also, meine Frage. So jemand, der sich regelmäßig mit Wein betrinkt oder mit Bier oder Schnaps, der, ich habe schon mit der Frage gesagt, mit regelmäßig, der tut es ja nicht nur einmal in seinem Leben. Ne, das ist ja nicht so mit Alkohol, dass du einmal, du bist 18, dann trinkst du deine Flasche Wein und dann hast du jetzt ja deinen Wein für den Rest deines Lebens. Sondern du trinkst ja wieder und wieder. Und das wird ja beim Alkoholismus und bei Alkoholkrankheit ist ja das Problematische, dass du es wieder und wieder tust, um auf einen gewissen Pegel zu kommen. Den Vergleich benutzt Paulus. Das macht die Bibel manchmal, auch Jesus macht das manchmal, dass eine Vergleichsgröße genommen wird, die gar nicht so positiv ist und dann können wir was über Gott dabei lernen. Und Paulus sagt ja, berauscht euch nicht mit Wein, das bringt nur Unheil, sondern lasst euch erfüllen mit dem Geist. Er sagt ja nicht, und genauso wenig solltet ihr das mit dem Heiligen Geist tun. Lasst die Finger weg vom Alkohol und vom Heiligen Geist. Nee, lasst die Finger weg vom Alkohol, aber so, wie manche von uns vielleicht mit Alkohol umgehen, lasst uns so mit dem Heiligen Geist umgehen. Woo! Oh, lasst uns so mit dem Heiligen Geist umgehen. Lasst uns erfüllen lassen mit dem Heiligen Geist. Ich gehe gleich auf dieses Lasst euch erfüllen noch näher ein. Aber damit meint er etwas Wiederkehrendes. Und wenn er diesen Vergleich bringt, könnte es sein, dass es mit dem Heiligen Geist, wenn wir viel Heiligen Geist abkriegen, manchmal auch echt lustig werden kann. Ne? Seine Vergleichsgröße ist Party, viel Alkohol. Wird lustig, aber passieren auch Dinge, die wir später bereuen. Heilige Geistparty, das biblische Wort dafür ist Gottesdienst, oder zumindest unser liturgisches Wort dafür. Heilige Geistparty, viel Heiliger Geist, hey, da können auch Dinge passieren. Und wir hatten gerade im Lobpreis ja genau diesen Punkt, hey, oh, manchmal führt uns Gott vielleicht dazu, dass wir was tun, ihn auf eine Art anbeten, die uns irgendwie auch unangenehm ist, weil wir uns fragen, was denken denn die Leute davon? Das ist ja das Schöne beim Alkohol, dass er das ausschaltet bei uns, ne? Da denken wir nicht mehr drüber nach und machen dann Dinge, die wir bereuen. Beim Heiligen Geist, ja, lass uns dem hingeben. Lass uns Gott auch loben und preisen und für Gott Dinge tun auf eine Weise, ja, die wir vielleicht ganz nüchtern ohne Heiligen Geist so nicht tun würden. Ja, den Vergleich bringt Paulus. Es ist seine Schuld, nicht meine, okay? Lasst euch erfüllen vom Heiligen Geist. Das ist eine Aufforderung. Im Griechischen ist es ein Wort. Pleruste heißt es hier auf Griechisch. Lasst euch erfüllen, heißt es auf Deutsch. Ein Wort. Eigentlich predige ich heute nur über ein Wort. Und wir machen ein bisschen Theologen-Nerdy-Zeugs. Ich möchte euch einmal erzählen, was das für eine grammatische Form ist. Ja, tut mir leid, das ist ein bisschen schlechte Erinnerung an die Schule vielleicht. Aber was ist dieses Lasst euch erfüllen für eine grammatische Form? Es ist ein Imperativ. Was heißt Imperativ auf Deutsch? Aufforderung. Tu das, tu jenes. Hör mir weiter zu. Ist ein Imperativ. Hör auf, in der Nase zu popeln. Ist ein Imperativ, den ich mir gerade ausgedacht habe. Ihr müsst nicht schauen. Imperativ, Aufforderung. Das hier ist ein Imperativ und zwar im Präsens. Das ist eine Zeitform. Was heißt das auf Deutsch? Ich habe schon gehört, Gegenwartsform. Also es ist eine Aufforderung, in der Gegenwart was zu tun. Im Imperativ ist das häufigste, aber es gibt ja auch, man kann in der Vergangenheit reden oder in der Zukunft oder so verschiedene Dinge. Das ist Präsens, Imperativ, Präsens und zwar ein Passiv. Weiß jemand, was das heißt?
Was mit dich machen?
Supermarkt. Was mit sich machen lassen. Also nicht tu etwas, sondern lass etwas mit dir machen. Ne? Lasst euch erfüllen. Fangen wir mal hinten an. Passiv. Es heißt nicht, betrinke dich mit dem Heiligen Geist, wie du zur Flasche Wein greifen könntest, sondern lass dich erfüllen. Also da steckt schon was du tun sollst drin. Es steckt quasi was Aktives drin, irgendwie sich wie zu so einem Gefäß machen oder so. Aber dann erfüllen lassen. Das, was dann passiert, tut jemand anders. Wer? Gott, Gottes Geist. Es ist ein Passiv. Es ist eine Aufforderung, ein Imperativ. Und es ist ein Präsens. Und das denkt ihr jetzt vielleicht, das ist total unspektakulär. Aber hier ist es das Spannendste. Denn Paulus hatte im Griechischen die Möglichkeit, ein Imperativ-Präsens-Passiv zu bilden oder ein Imperativ-Aorist-Passiv. Aorist ist eine andere Zeitform, die es im Deutschen nicht gibt. Und jetzt müsst ihr mir glauben oder jemand anders, der Ahnung von Griechisch hat, da gibt es ein paar hier im Raum, mal nachfragen, ob das so stimmt. Ein Aorist und ein Präsens. Es ist der Präsens. Ein Aorist-Imperativ würde eine einmalige Handlung meinen. Also, wenn ich zum Beispiel gesagt habe, hör auf zu popeln, dann meint das jetzt, hör mal jetzt damit auf. Oder stellt euch vor, ein Kind fährt auf Klassenfahrt und ist auf dem Weg zur Tür raus und du sagst, nimm deine Tasche mit. Dann geht es darum, dass das Kind jetzt diese Tasche mitnehmen soll. Ja, das ist der Aorist. Ein Präsens meint etwas sich Wiederholendes. Etwas Ständiges. Also, wenn ich zu einem Freund sage, ey, Alter, sei deiner Frau treu. Dann meine ich ja nicht nur die nächsten 5 Minuten oder heute Abend, sondern was Wiederkehrendes. Wenn ich zu dem Kind, was auf dem Weg zur Klassenfahrt ist, an der Tür sage, hey, vergiss nicht, Zähne zu putzen. Dann meine ich ja nicht nur heute Abend, sondern auch morgen früh und morgen Abend und so weiter. Was Wiederkehrendes. Ja, das ist das, was Paulus hier sagt, lasst euch erfüllen, ist von der grammatischen Struktur her eine Aufforderung, wiederkehrend etwas nicht einfach nur zu tun, sondern an sich tun zu lassen. Sich für etwas zur Verfügung zu stellen, sich hinzugeben. Also lasst euch wiederkehrend wieder und wieder erfüllen mit dem Heiligen Geist. Wieder und wieder. Wie es ja auch schon im Vergleich angelegt ist, denn das Ding mit dem Wein berauschen, das ist ja auch was, also die Vergleichsgröße, was wiederholend ist. Ich will es euch noch an einer Stelle biblisch belegen, wie das aussehen kann. Und zwar gab es diese 12 Jünger. Einer von denen hat Jesus verraten und er hat ein doofes Ende genommen. Da waren es nur noch 11. 11 Jünger. Und wir lesen in der Bibel, in einem Abschnitt von 6 Kapiteln, wie diese 11 Jünger 3-mal sich haben erfüllen lassen mit dem Heiligen Geist. 3-mal dieselben 11 Jünger. Das sind übrigens auch meine persönlichen 6 Lieblingskapitel in der Bibel. Das ist Johannes Kapitel 20, ne, das Evangelium von Johannes, vorletztes Kapitel, Johannes 21. Und dann blättern wir weiter. Ich weiß, jetzt ist ein neues Buch, anderer Autor. Zeitlich passt das aber ziemlich gut. Es beginnt Johannes 20 mit der Auferstehung und das schließt hier Apostelgeschichte 1 ganz gut an. Apostelgeschichte 2, 3 und 4. 6 Kapitel, die du auch in deiner Bibel findest und wo du nachlesen kannst. Und wir lesen in Johannes 20, nach der Auferstehung, begegnet der auferstandene Jesus seinen Jüngern. 11, ich hab ein bisschen geschummelt. Thomas war nicht dabei, wenn ihr weiterlest. Aber zumindest 10 von den 11. Ja? Zumindest ein paar von den 11. So, die waren dabei und Jesus erscheint denen. Und unter anderem, ihr könnt es nachlesen, Vers 22. Und er hauchte sie an und sprach, empfangt Heiligen Geist. Er hauchte sie an und empfangt Heiligen Geist. Kurzes Quiz. Wenn in der Bibel steht, Jesus hauchte jemanden an und sagt, empfangt Heiligen Geist, ist es A, etwas, was dann passiert, oder ist es B, einfach nur die Ankündigung, dass das am Pfingsttag irgendwann passieren wird? Der ganze Text legt nahe, dass das passiert. Jesus haucht dich an. Die ganze Bibel hindurch gibt es solche prophetischen Zeichenhandlungen. Jesus, der Sohn Gottes, haucht dich an und er sagt, empfangt Heiligen Geist. Warum sollte er anhauchen, wenn er was ankündigt? Der Atem braucht nicht so lange zu seinen Jüngern rüber, ihr versteht? So, also sie haben spätestens ab Johannes 20, haben sie den Heiligen Geist. Sie wurden irgendwie erfüllt mit dem Heiligen Geist. Wir lesen nichts über spektakuläre Phänomene. Aber sie haben den Heiligen Geist. Und dann lesen wir weiter, Johannes 21 und Apostelgeschichte 1. Und damit die Geschichte hier nicht so lang wird, die Predigt, überspringen wir das so ein bisschen, könnt ihr zu Hause nachlesen. Super spannend, was in diesen 6 Kapiteln passiert mit diesen Jüngern. Das ist der Hammer. Da werden aus Angsthasen werden Glaubenshelden. Das ist krass. Und das hat zu tun mit dem Heiligen Geist. Denn Apostelgeschichte 2, das ist Pfingsten. Wenn ihr mal Pfingsten im Gottesdienst wart, habt ihr diese Geschichte gehört. Und habt ihr auch Vers 4 gehört. Und sie wurden erfüllt von Heiligen Geist, steht dort. Und das ist ziemlich mächtig und spektakulär passiert. Da passieren wilde Dinge. Und lustig zu dieser Bibelstelle. Wisst ihr, was einige der Leute sagen, die das mitkriegen?
Oh, besoffener.
Ja, die sind doch betrunken, sagen die. Die sehen Dinge, die dort bei der größten Heiligen Geist-Party der Menschheitsgeschichte passiert sind und sagen, die sind doch besoffen. Vielleicht kommt auch daher dieser Vergleich von Paulus. So, also es mag sein, wenn wir viel, viel, viel Heiligen Geist haben, dass auch manchmal ein bisschen komische Dinge passieren. Okay. Aber Gott ist gut, er meint es gut mit uns, er macht es gut mit uns. Wir können uns vertrauen, dass da kein Unheil bei rauskommt, wie bei den Weinexzessen, sondern dass da was Gutes bei rauskommt. So, und dann könnte man jetzt ja denken, ja, okay, Pfingsten, Heiliger Geist ist jetzt nur mächtig gekommen, das reicht jetzt ja mal für die nächsten 2500 Jahre, für uns inklusive. Ist so aber nicht. Es kommen die ersten Widerstände gegen diese aufkommende Mission, gegen diese Christen, die auf einmal von Jesus erzählen, der gestorben ist und der auferstanden ist und so. Und die Gemeinde merkt diese Widerstände und betet. Sie betet um Freimütigkeit, auch ein schönes Wort, wäre eine eigene Predigt wert. Aber heute ist nur dieser eine Vers. Und was passiert dann als Antwort auf ihr Gebeten? Die Erde bebt, das ist auch mächtig. Das war wieder eine Heilige Geistparty mit starker Auswirkung. Und sie wurden erfüllt von dem Heiligen Geist. So, und bei diesen drei Stellen kannst du nachlesen, dass da dieselben Jünger waren. Wie gesagt, einmal war zumindest Thomas nicht dabei. Aber dieselben 10, 11 Jünger, derselbe Kreis von Menschen innerhalb weniger Wochen hat sich dreimal erfüllen lassen mit dem Heiligen Geist, wurde dreimal erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und ich denke mir, wenn die das gebraucht haben, brauche ich das allemal. Und ich lese Paulus, der sagt, hey, du darfst. Imperativ ist eigentlich mehr als eine Erlaubnis, als du darfst. Das ist schon eine Aufforderung. Er sagt, hey, tu. Lass dich immer wieder erfüllen mit dem Heiligen Geist. Weil wir das brauchen für unser Leben als Christen. Ein Freund von mir sagt manchmal, so ein Christenleben ohne Heiliger Geist, das ist so, wie wenn du sagst, ja, also Leben finde ich toll und Atmen super, aber das mit dem Sauerstoff, das brauche ich nicht. So, du brauchst das. Du brauchst den Heiligen Geist. Und manchmal brauchst du vielleicht, wenn ich das mit Sauerstoff vergleiche, manchmal brauchst du vielleicht so eine Sauerstoffflasche und so eine Maske und brauchst gerade noch mal mehr dafür. Und vielleicht in dem Vergleich nicht, weil du gerade krank bist und das deshalb brauchst, sondern weil du in einer herausfordernden Situation bist. Weil du in schweren Zeiten steckst. Weil irgendwas vor dir liegt oder du irgendwo drin bist und sagst, oh, jetzt Heiliger Geist, ich brauche mehr von dir und weniger von mir und mehr von dir. Wir dürfen uns erfüllen lassen mit dem Heiligen Geist. Ich glaube, dieser Vergleich mit dem Sauerstoff, der hinkt wie jeder Vergleich, aber ich finde, der hat was. Wir brauchen das. Wir haben den Heiligen Geist. Nochmal, ich möchte mit dir gar nicht darüber streiten, ob wir den haben oder nicht. Ja, wir haben den. Aber es ist gut, mehr Heiligen Geist zu bekommen, sich mit mehr davon erfüllen zu lassen. Mindestens du darfst. Wieder und wieder. Und wie machen wir das? Ich glaube, es gibt ganz viele Wege, wie man das tun kann. Und ich glaube, ich kenne auch gar nicht alle Wege. Und ich schlage jetzt nur eine Sache vor, nicht mehr. Aber das ist sowas wie, ich weiß nicht, ob ich den vielleicht zu Ende gedacht habe, aber wie so diese Sauerstoffbeatmung. Das ist so ganz, ganz, für mich ganz purer Sauerstoff. So ganz pur Heiligen Geist einladen. So direkt und bewusst und klar, wie ich es nur kenne. Vielleicht lernst du irgendwo andere Arten kennen, die für dich viel besser sind. Vielleicht kennst du die auch schon. Wunderbar, mach das. Und es wird auch weiteres geben. Aber das eine, das habe ich auch hier bei uns in der Gemeinde schon häufiger gesagt, wir haben es manchmal auch zusammen gemacht, das ist ganz, ganz schlicht. Ich lade dich dazu ein, dich hinzustellen. Und das kannst du auch bei dir zu Hause machen. Ich mache das manchmal in meiner stillen Gebetszeit, die nicht immer so still ist. Dich hinzustellen, die Hände zu öffnen und die Augen zu schließen. Warum die Hände öffnen? Weil wir etwas empfangen wollen. Lasst euch erfüllen. Was tue ich aktiv? Ich stelle mich hin, ich öffne die Hände. Ich bin wie so ein Gefäß, was sagt, hey, jetzt bin ich bereit. So ein Glas, was sagt, ja, jetzt kann das Sprudelwasser reingekippt werden. So, geht jetzt. Vielleicht denkst du, du hast ganz viele Risse und du verlierst eh ganz viel. Das ist okay beim Heiligen Geist. Wir machen eine Heilige Geistparty, da darf was durch dich durchfließen. Du musst nicht perfekt, du musst nicht vollkommen sein. Komm so, wie du bist. Denn diese offenen Hände zeigen zweitens, du hast Gott nichts zu geben. Was habe ich denn Gott zu geben? Was könnte ich Gott geben, was er nicht schon hat? Was kann ich vor Gott vorweisen? Soll ich ernsthaft vor Gott jetzt mit Dingen angeben, die ich geschafft habe? Das kann ich bei euch versuchen. Und bei einigen von euch klappt das auch. Je besser ihr mich kennt, desto schlechtere Chancen habe ich. Aber soll ich vor Gott angeben? Ich habe ihm nichts zu geben. Ich stehe mit leeren Händen vor ihm. Weil alles, was ich habe, habe ich direkt oder indirekt von ihm. Und ich stehe mit offenen Händen, nicht mit geschlossenen, nicht mit verkrampften. Ich stehe nicht irgendwie von ihm abgewandt, sondern ich will ja empfangen. Warum mache ich die Augen zu? Einfach, damit mich andere Dinge nicht ablenken. Du kannst doch die Augen auflassen. Mir hilft es, die Augen zuzumachen. Also ich stehe mit offenen Händen und geschlossenen Augen vor Gott. Ich finde, das ist übrigens die körperliche Grundhaltung des Christseins schlechthin. Ohne jetzt Heilige Geist-Sachen. Das ist die Haltung, die für mich am besten Christsein ausdrückt. Ich wurde aufgerichtet von Gott. Ich darf vor ihm stehen. Mit empfangenden Händen, die nichts zu geben haben, aber zu empfangen haben. Und dann das, was ich empfange, kann ich auch anderen weitergeben. Aber Gott habe ich nichts zu geben. Und dann bete ich, ganz schlicht, Heiliger Geist, bitte komm. Wassermarsch. Sauerstoff aufdrehen. Mehr nicht. Ich mache nichts groß Liturgisches drumherum. Ich mache dann auch nichts irgendwie, dass ich jetzt versuchen würde, das zum Fließen zu bringen. Ne? Ich bin das Glas und ich sage einfach nur, ich bin jetzt bereit. Bitte komm. Das Glas wird nicht anfangen, irgendwie zu versuchen, die Flasche anzustupsen oder so, dass die sich kippt und dass dann da Wasser kommt. So, ich muss nichts machen. Ich kann einfach sagen, Heiliger Geist, bitte komm. Du kannst auch anders formulieren. Du kannst auch, wenn du es noch ein bisschen mehr an biblischen Texten haben willst, sagen, Vater, bitte sende deinen Geist. Oder Jesus, sende deinen Geist. Da wirst du in Johannes 14 bis 16 finden. Da steht diese Stelle, die wir vorhin hatten. Ich lasse euch nicht als Waisen zurück, sondern ich werde euch einen Beistand vom Vater senden, sagt Jesus. Also Jesus sendet den Heiligen Geist. Der Vater und er zusammen senden den Heiligen Geist, sagen diese Stellen. Du kannst beten, Vater oder Jesus, bitte sende deinen Geist auf mich. Und dann warte. Du bist ein Glas. Was tut ein Glas? Es wartet. Es empfängt. Hey, kann sein, dass du nachher überfließt. Kann auch sein, dass heute nur eine ganz kleine Dosis kommt. Es kann sein, jetzt bricht das Bild mit dem Glas. Es kann sein, dass du spürst, dass Gott seinen Geist ausgießt. Dass du gerade erfüllt wirst mit Heiligem Geist. Dass der Dimmregler bis nach oben gedreht wird. Es kann sein, dass du das spürst. Es kann aber auch sein, dass du es nicht spürst. Und darum geht es nicht. Paulus sagt hier ja nicht, sondern spürt, dass ihr erfüllt werdet mit dem Heiligen Geist. Er sagt, lasst euch erfüllen. Es geht um das Erfülltwerden, nicht um Gefühle. Und diese Art des Betens, die haben wir bei uns in der Gemeinde phasenweise immer mal wieder gemacht. Viele von euch kennen das aus eigener Erfahrung. Und es geht bei dieser Art des Betens, ob du es für dich im Privaten machst oder als Gemeinschaft, als Gruppe. Es geht nicht um 5 oder 10 Minuten gute Gefühle. Wenn du 5 oder 10 Minuten gute Gefühle hast, hey, voll schön. Gott ist nicht gegen Gefühle. Schön. Und ich gebe zu, ich mag es auch, wenn ich manchmal spüre, dass Gott etwas tut. Wenn ich sehe, dass Gott etwas tut. Aber es geht nicht darum, dass ich etwas spüre oder sehe, etwas wahrnehmen kann. Es geht darum, dass er etwas tut. Und nur weil ich es nicht spüren kann, heißt es nicht, dass er nichts tut. Sondern es heißt, dass wenn Gott etwas tut, ich es gerade nicht wahrnehmen kann. Und das ist okay. Weil es geht nicht um die Gefühle, die wir vielleicht haben oder nicht, oder die Wahrnehmungen, die wir vielleicht haben oder nicht, sondern es geht um ihn. Es geht darum, wirklich erfüllt zu werden mit dem Heiligen Geist. Noch ein letztes Mal auf diese 6 Kapitel. Johannes berichtet uns von keinem einzigen Phänomen. Er berichtet nicht, dass die Jünger, die von Jesus angehaucht wurden, dass die irgendwie zu Boden gingen oder so. Das würde super in den Erzählfluss passen. Ne? In Johannes, bei der Gefangennahme von Jesus im Garten Gethsemane, da fallen die Soldaten zu Boden. Einfach nur, weil er sich zu erkennen gibt, wer er ist. Also für meine Erwartungshaltung, wenn ich diese Texte nicht kennen würde, wenn Jesus seine Jünger anhaucht und sagt, empfangt Heiligen Geist, aber boom, 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 11 mal -1, 10 mal. Voll. Und dann liegen die da. Wir nennen das Neudeutsch seit dem Anfang des 20. Jahrhunderts Ruhen im Geist. Dann ruhen die da im Geist, wahrscheinlich wochenlang, halt bis Pfingsten kommt oder so. So würde ich es erwarten. Aber wir lesen davon nichts. Mag sein, dass da was passiert ist. Aber so einfach nur von dem, was wir lesen, haben wir in Johannes 20 keine Phänomene. Keine Wahrnehmung, keine guten Gefühle. Jesus haucht sie an und sagt, empfangt Heiligen Geist. Apostelgeschichte 2 und Apostelgeschichte 4, da ist einiges wahrzunehmen. Das lasse ich aber euch für euer Bibelstudium. Da passiert einiges. Ist das eine besser als das andere? Ich werde jetzt nicht anfangen zu predigen, dass Johannes 20 eine schlechte Erfüllung mit dem Heiligen Geist war. No way. Das war Jesus. Der hat das gut gemacht. Der hat das perfekt gemacht. Es geht nicht um die Gefühle. Es geht nicht um die Phänomene, um alles drumherum. Es geht um ihn, um seinen Geist. Weil, jetzt nochmal den Schluss, also zum Anfang zurück, weil Jesus sagt zu seinen Jüngern damals und auch zu dir und zu mir, Ich lasse dich nicht als Waisenkind alleine. Du bist nicht allein auf dieser Erde als mein Jünger, als meine Jüngerin. Sondern ich gebe euch den Heiligen Geist. Der Vater und ich, wir senden den Heiligen Geist auf euch. Und das tut er nicht nur einmal in deinem Leben, sondern wieder und wieder. Und Paulus ermutigt auch dich und mich, berausch dich nicht mit Wein, außer nächsten Samstag ein kleines bisschen. Denn das führt zu Unheil. Sondern lasst euch erfüllen vom Heiligen Geist. Amen.